Das Blut verliert niemals seine Kraft, das Wort Gottes auch nicht. Wir haben heute das Abendmahl, wie wir schon anfangs auch gehört hatten. Der Herr legt einem ein Wort aufs Herz und man merkt dann, da war so ein, zwei Sonntage vorher, du wirst auch von den Brüdern, selbst wenn sie das den Gottesdienst anleiten, viele Gedanken schon dir vorwegnehmen. Und so möchte ich mit euch mal noch an diesen Gedanken von letzten Sonntag, was Andreas uns vorgelesen hatte aus Johannes 14, Vers 9, anknüpfen. Johannes 14, Vers 9. Wir hatten ja gehört, dass Philippus ihn anspricht und sagt, Herr, zeige uns den Vater. Und uns genügt das dann. Und dann antwortet Jesus, Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Ist das nicht enttäuschend? Was muss Jesus in dem Moment vielleicht gedacht haben? Philippus, so lange bin ich doch schon bei euch. Philippus, so viel hast du schon von mir gehört und gesehen. So viele Wunder und Zeichen. So viel habe ich euch erklärt. Ich habe euch zur Seite genommen, euch einiges erklärt. Ich habe so viel Liebe erwiesen. Und du hast mich nicht erkannt? Hast du nicht gesehen, dass der Vater derjenige ist, der durch mich wirkt? Philippus, hast du es nicht erkannt? Wie lange gehen wir schon zum Gottesdienst? Wie lange gehst du schon zum Gottesdienst? Wie lange hast du das schon gehört? Wir haben es gehört, Elvira hat es begriffen. Es ist schön zu hören. Jemand hört zu und versteht und erkennt die Liebe Gottes. Und dann lesen wir in Johannes 17, Vers 26. Wie der Herr Jesus für seine Jünger betet. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde es ihnen kundtun, damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Jesus betet für die Jünger und sagt, Vater, ich habe ihnen alles gegeben und ich bete für sie, dass das alles, was ich ihnen gezeigt und gegeben hatte, durch sie wirkt. Und dann lesen wir weiter, wenn wir verfolgen in Kapitel 18, wie Jesus dann gefangen genommen wird. Aber der Herr hat mir noch einen anderen Text, was im Zusammenhang steht, aufs Herz gelegt. Und den möchte ich heute euch weitergeben. Lukas zum Beispiel beschreibt gewisse Dinge etwas anders, wie es Markus oder Johannes beschreibt. Und so lesen wir zum Beispiel in Lukas 22, 19 bis 20, dass Jesus das Abendmahl einführt. Jesus zeigt ihnen und sagt, wir werden das hinterher noch etwas genauer auch hören, was das für ein Sinnbild ist, was das bedeutet, was er da gerade macht, was für eine Liebeshandlung es ist und was es damals für die Jünger zu bedeuten hat, und was es heute für uns immer noch bedeutet. Und dann lesen wir Vers 21. Doch siehe, die Hand dessen, der mich überliefert, ist mit mir auf dem Tisch. Und der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie es beschlossen ist, wehe aber jenem Menschen, der durch den er überliefert wird. Wir merken, Jesus erklärt ihnen vorher die Liebeshandlung. Jünger, das ist das Brot, das ist mein Leib, das ist Wein, das ist mein Blut, sinnbildlich gemeint. Und dann sagt Jesus zu ihnen, und eine Hand, der mich verraten wird, ist mit mir auf dem Tische. Andere Übersetzungen sagen, sie ist neben mir am Tisch. Wir merken auch, dass Jesus hier die Jünger trennt. Er sagt nicht, und eine Hand, die mich verraten wird, ist mit uns auf dem Tisch oder neben uns auf dem Tisch. Nein, er sagt, mit mir. Jesus wird hier deutlich, dass es um einen geht, um ihn und den Verräter. Können wir uns vorstellen, was das für eine Enttäuschung, was das für einen Schmerz für Jesus bedeutet haben kann? Ein Jünger, der mir nahe steht, einer, der das Vertrauen von mir hat, er trägt sogar die ganze Zeit, diese ganzen Jahre, die ich mit euch gehe, er trägt sogar den Geldbeutel. Das Vertrauen hat er von mir. Er kannte Jesu Vorlieben. Er kannte die Gewohnheiten von Jesus, weil er war ja überall dabei. Er war ja überall dabei, was Jesus sagte, was er getan hat. Und doch wird Jesus, der unschuldig und sündlos ist, verraten von einem seiner Jünger. Warum? Weil er das Geld lieb gewonnen hat. Stellen wir uns vor, du musst ins Gefängnis gehen. Weil dein bester Freund oder deine beste Freundin dich verraten hat. Vielleicht gehen wir noch nicht mal ganz so weit, aber nehmen wir es doch, wie oft das in unserem Leben einiges widerspiegelt. Du verlierst einen Freund oder eine Freundin, weil jemand etwas von dir gesagt hat, was nicht stimmt. Es wurde eine Lüge verbreitet und du verlierst etwas. Letzten Sonntag hatten wir auch von Ewald gehört, wie es Jeremia ging. Er musste ins Gefängnis, weil jemand sagte, Jeremia, das ist ein Spion der Chaldäer. Man glaubt ihm nicht und steckt ihn ins Gefängnis. Und so lesen wir Vers 23 weiter. Und sie fingen an, sich untereinander zu befragen, wer es wohl von ihnen sein möchte, der dies tun werde. Merken wir etwas? Die Jünger sind schockiert und sagen, sag mal, Jesus, was sagst du da gerade? Du sagst, dass einer von uns dich verraten wird? Und die Jünger fangen an, ich kann es nicht sein. Ich würde doch für Jesus dies und das tun, aber ihn verraten? Nein, beim besten Willen nicht. Ich doch nicht, ich bin doch so treu. Ich würde sogar für ihn ins Gefängnis gehen. Ich würde für ihn sterben. Ich bin doch derjenige, der so toll ist. Ich werde doch im Himmel den größeren Lohn empfangen, weil ich doch so treu und gut bin. Und ich bekomme den besten Platz im Himmel neben Jesus. Und dann soll ich ihn verraten? Nein, kann nicht sein. Und dieser Streit entsteht, wenn wir Vers 24 lesen. Es entstand aber auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen für den Größten zu halten sei. Er aber sprach zu ihnen, die Könige der Nationen herrschen über sie und die Gewalt über sie üben, lassen sich Wohltäter nennen. Merken wir etwas hier? Jesus versucht ihnen, seinen Schmerz zu erklären und zu erklären, wie lieb er sie hat. Und er teilt ihn mit und einer wird mich verraten. Was machen die Jünger? Sie streiten sich. Wer ist der Größte? Ich habe mir vorgestellt, was muss Jesus vielleicht in dem Moment gedacht haben? Jünger, ich versuche euch gerade etwas zu erklären, euch etwas zu zeigen, euch etwas klar zu machen, euch zu zeigen, dass es gleich zu Ende ist, euch mitzuteilen, was für einen Schmerz ich spüre. Ich erkläre euch gerade, dass mich einer verraten wird. Und was ist eure Sorge? Wer ist der Größte? Wer ist der Beste? Wer wird sein im Himmel oder wer ist jetzt schon der Beste und der Größte? Und wir merken, dass sie nichts anderes zu tun haben, als sich zu streiten. Sind wir Menschen nicht grausam? Könnte man sagen, die Jünger, die waren grausam. Sind wir besser? Jemand teilt mir mit, dass es ihm schlecht geht, dass er Hilfe braucht, dass er Trost benötigt, dass er vielleicht einen Rat von mir braucht. Was mache ich? Ich erzähle ihm, wie toll ich bin, was ich alles Tolles erlebt habe, was ich Schönes erlebt habe, wie toll der Urlaub war oder wie sonst irgendwo. Und ich merke noch nicht einmal, dass jemand vor mir steht und Hilfe braucht. Dass er jemand braucht, der ihm einfach nur zuhört. Bin ich besser wie die Jünger? Kein bisschen. Wenn wir das Ganze weiterlesen und wenn wir Johannes dazu vergleichen, ist es so, dass Johannes beschreibt vor dem Abendmahl, dass Jesus ihnen die Füße wäscht. Lukas berichtet das jetzt nicht. Und eventuell ist es so, dass Jesus jetzt, wenn wir es weiterlesen, ab Vers 25 bis 30, dass Jesus eventuell Bezug auf diese Tat nimmt. Wir lesen es einfach mal. Er aber sprach zu ihnen: Die Könige der Nationen herrschen über sie und die Gewalt über sie üben, lassen sich Wohltäter nennen, ihr aber nicht so, sondern der Größte unter euch sei wie der Jüngste und der Leiter wie der Dienende. Denn wer ist größer, der zu Tisch liegende oder der Dienende? Nicht der zu Tisch liegende? Ich aber bin in eurer Mitte wie der Dienende. Ihr aber seid es, die mit mir ausgeharrt haben und in meinen Versuchungen. Und ich werde euch verordnen, wie mein Vater mir verordnet hat, ein Reich, dass ihr esst und trinkt an meinem Tisch und in meinem Reich und auf den Thronsitz der 12 Stämme Israel zu richten. Merken wir, wie groß die Liebe Jesu ist? Er tadelt die Jünger gar nicht, wie sie sich verhalten. Jesus erklärt ihnen einfach seine Liebe weiterhin. Er erklärt ihnen, dass er den Himmel verlassen hat, um ihnen zu dienen, zu heilen, die Rettung zu bringen, gesund zu machen. Jesus könnte aber auch sagen: Jünger, ich glaube, es ist an der Zeit. Ich bin doch derjenige, dem ihr die Füße waschen solltet. Ich bin doch derjenige, der das Recht hat, am Tisch zu liegen und ihr müsstet mir alle dienen. Ich bin doch derjenige, der das Beste vom Essen haben müsste. Aber nichts dergleichen. Jesus wäscht den Jüngern die Füße. Er, derjenige, der den Himmel verlassen hat, er, der Schöpfer dieser Welt ist, kniet sich nieder und wäscht den Jüngern die Füße. Ich diene euch, ich wasche euch die Füße. Das ist das, was Jesus macht. Philippus mag er vielleicht gesagt haben: Weißt du, wer ich bin? Philippus, hast du es noch nicht erkannt? Philippus, siehst du nicht die Liebe des Vaters? Albert, du solltest doch mir dienen und den anderen. Albert, du solltest doch dem anderen zuhören, ihn ermutigen, für ihn beten. Was macht der Albert? Verstehen wir, wie groß die Liebe Jesu ist? Er tadelt nicht, er schimpft nicht, sondern, wir können lesen, Vers 29, wir hatten schon gelesen: Und ich verordne euch, wie mein Vater mir verordnet hat, ein Reich, dass ihr esst und trinkt an meinem Tisch in meinem Reich und auf dem Thron sitzt, die 12 Stämme Israels zu richten. In diesem Ganzen, dass die Jünger ihm noch nicht mal zuhören, ihn noch nicht mal richtig wahrnehmen, was er ihnen erklärt, tadelt Jesus sie nicht, sondern verspricht ihnen noch einen Riesenlohn. Einen, den sie sich vielleicht gar nicht noch vorgestellt haben. Einen, der noch besser ist, als sie, was sie sich gedacht haben. Ist das nicht Liebe? Liebe Jünger, ich werde euch in meinem Reich einen Platz an meiner Seite zuweisen. Ich werde mit euch Gemeinschaft haben. Ich werde mit euch an einem Tisch essen. Und dann werdet ihr auf Richterstühlen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Ist das gerecht zu dem, was die Jünger tun und das, was ihnen Jesus verspricht? Nein, das ist reine Liebe. Wir wissen auch nicht, wie was Petrus da von sich gelassen hat, als die Jünger sich unterhalten haben, wer der Größte ist. Wir wissen nicht, ob Petrus besonders von sich geprahlt hat. Wir wissen aber oft, dass Petrus einer derjenigen war, der immer, ich würde es mal ausdrücken, das Großmaul war. Aber wir lesen, wie Lukas es berichtet, dass Jesus jetzt Petrus persönlich anspricht und sagt, Vers 31 bis 35. Der Herr aber sprach: Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Er spricht ihn an und sagt: Simon. Mit Simon spricht er ihn an. Der du noch nicht das bist, was du sein sollst, Simon. Simon, du bist schwach, aber ich möchte dich gebrauchen. Der Satan hat euch alle begehrt. Aber Simon, ich habe speziell für dich gebeten. Und Simon, gedenke bitte daran, wenn du zurückgekehrt bist. Andere Übersetzungen sagen auch, wenn du dich bekehrt hast, Simon, wenn du begriffen hast, wer ich bin und was ich für dich getan habe. Simon, wenn du derjenige geworden bist, der Fels, der Petrus, der Starke und der Sichere, dann sagt Jesus zu ihm: Dann vergiss bitte nicht deine Brüder. Vergiss nicht diejenigen, die hier im Raum mitsitzen. Petrus, hilf ihnen, den richtigen Weg zu gehen, die richtige Richtung einzuschlagen. Motiviere sie, diene ihnen. Wir lesen ab Vers 33, er aber sprach zu ihm: Herr, mit dir bin ich bereit, auch ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach, ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Petrus widerspricht den Herrn und sagt: Jesus, was sagst du da eigentlich? Jesus, du sagst, nachdem ich umgekehrt bin, nachdem ich zurückgekehrt bin, nachdem ich mich bekehrt habe, sag mal, was erzählst du da? Was soll denn diese Aussage? Weißt du nicht, wer ich bin, Jesus? Ich werde und ich bin bereit, doch ins Gefängnis zu gehen. Ich bin bereit, für dich zu sterben. Und dann lesen wir, dass er mit Petrus anspricht und sagt: du Fels, du Starker, der du derjenige bist, an den man sich anlehnen kann. Petrus, du meinst, etwas zu sein? Du meinst, der Größte zu sein? Du meinst, der Starke zu sein? Ich sage dir jetzt, wer du bist. Wie ein Schilfrohr im Wind. Auch hier tadelt Jesus ihn auch nicht weiter. Er gibt einfach ihnen weitere Anweisungen und sagt ihnen, wie sie sich zu verhalten haben. Er möchte Petrus einfach Anweisungen geben. Petrus, ich möchte jetzt nicht darüber reden, wer du wirklich bist. Ich gebe dir einfach nur einen Hinweis, was du bist und was geschehen wird. Aber dann, Petrus, halte dich an gewisse Dinge. Was soll dieser Text uns heute sagen? Oder sagst du vielleicht, naja gut, das ist ein Text, der war vor 2000 Jahren. Was soll der heute schon für eine Bedeutung haben? Denke an Philippus. So viel hast du schon von Jesus gehört. So viel von seinen Liebeshandlungen. So viele Taten und Zeugnisse hast du vielleicht schon gehört. Hast du es verstanden? Für mich war das, ich habe mich gesagt, Albert, sei nicht nachtragend, wenn andere was Falsches von dir behaupten. Sei einfach treu in deinem Dienst für den Herrn und in deinen täglichen Aufgaben. Wir hatten es auch letzte Woche von Jeremia gehört. Er wollte aufgeben, aber er blieb treu. Jesus lehrt uns in diesem Text einfach zu lieben, egal was passiert. Wenn andere uns verletzen, Jesus hat es uns vorgelebt. Ich möchte zum Schluss noch einen Text lesen, der das noch bekräftigt, und zwar aus Johannes 13. Johannes 13, Vers 34 und 35. Hier werden viele Dinge über Bord geworfen. Diesen ganzen Aufgaben, die die Israeliten zu tun hatten, wird in einem zusammengefasst. Ein neues Gebot gebe ich euch. Sie hatten sehr viele Gebote. Und Jesus sagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Denn daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Möge Gott uns verhelfen, möge Gott mir verhelfen, diesem nachzukommen, meinen Nächsten zu lieben, ihm zuzuhören und vor allen Dingen das zu verstehen, was Jesus für mich am Kreuz von Golgatha getan hat. Amen.